Ich habe es ein bisschen am Hals. Ja, es husten wir morgens nicht so gut beim Predigen. Aber danke. Für die heutige Predigt ist es wichtig, dass ihr wirklich alle eine Bibel habt. Handy ist auch in Ordnung, ja. Aber wichtig ist, dass ihr wirklich mitlest. Weil ich würde, also mir ist wichtig, ihr werdet das Ganze nur verstehen, wenn ihr wirklich mitlest. Und die Leute, die nicht mitlesen und nichts verstehen, ist dann eure Schuld. So. Danke, ja. In einer amerikanischen Großstadt am Ende des 19. Jahrhunderts wird ein außergewöhnliches Kind geboren. Seine Eltern sind hochgebildet. Der Vater ist ein angesehener Psychologe, die Mutter eine Ärztin. Schon früh widmen sie sich intensiv der geistigen Förderung ihres Sohnes. Bereits mit 1,5 Jahren kann das Kind die Zeitung lesen. Meine Mutter sagt mir, ich konnte mit 4 Jahren nicht mal reden. Ja, der Junge mit 1,5 konnte schon lesen. Mit 3 schreibt es Briefe an Verwandte und beherrscht mehrere Sprachen. Im Alter von 6 Jahren entwickelt es ein eigenes Alphabet, eine neue Methode zur mathematischen Division. Mit 8 Jahren spricht es fließend 8 Sprachen, darunter Hebräisch, Griechisch und Russisch, und beginnt eigenständig Bücher über Astronomie und Anatomie zu verfassen. Doch das ist erst der Anfang. Mit gerade einmal 11 Jahren wird das Wunderkind an eine der renommiertesten Universitäten der Welt aufgenommen. Am Anfang wollten sie es mit 8 hinschicken, haben sie gesagt, ja, mit 8 ist es zu früh, mit 11 ist in Ordnung. Dort an der Universität hält es dann vor staunenden Professoren eine Vorlesung über komplexe mathematische Konzepte. Themen, die normalerweise erst in fortgeschrittenen Studien behandelt werden. Und die Medien berichten begeistert über dieses junge Genie. Doch dieser öffentliche Rummel setzt ihm zu. Und der Name dieses Kindes ist William Sidis. William Sidis. Und an euren Blicken sehe ich, dass ihr diesen Namen noch nie in eurem Leben gehört habt. Ich auch nicht. Ich habe es erst durch Google erfahren. Am Ende seines Lebens zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er arbeitete als einfacher Büroangestellter und lebte ein zurückgezogenes Leben, bis er im Alter von 46 Jahren an einer Hirnblutung verarmt in seiner Wohnung starb. Sehr guter Start mit allen Voraussetzungen. Die Eltern haben ihn gefördert. Er konnte Sprachen sprechen, schreiben, lesen. Aber am Ende, oder sein Leben hat ein trauriges und bitteres Ende. Im vergangenen Jahr, also 2024, habe ich mich intensiv mit dem Richterbuch befasst. Ich habe es studiert. Und ich bin fasziniert von der literarischen Finesse dieses biblischen Werkes. Das Richterbuch. 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, Josua, Richter. Die zahlreichen Details, die kunstvollen Strukturen und die klugen Querverweise machen es zu einem Meisterwerk der biblischen Literatur. Das ist ein Meisterwerk. Und die Art und Weise, wie Erzählstränge miteinander verwoben sind, zeigt eine unglaubliche erzählerische Tiefe, die mich immer wieder staunen lässt. Gleichzeitig bin ich aber erschüttert von den Abgründen, die dieses Buch offenbart. Es zeichnet ein düsteres Bild der Richter Israels, Männer und Frauen, die berufen sind, ihr Volk zu führen, aber oft selbst von moralischem Verfall und von persönlichem Versagen geprägt sind. Der Niedergang Israels ist unaufhaltsam, denn mit jeder Generation scheinen die Richter von Gott weiter entfernt zu sein. Mit jeder Generation. Und der Niedergang ist unaufhaltsam. Und der Höhepunkt dieses Niedergangs, dieses geistlichen und moralischen Abstiegs, findet sich schließlich in Simson. Er, der als Nazireer mit einer besonderen Berufung beginnt, wird zum Sinnbild der Zerrissenheit in diesem Buch. Wir erinnern uns an seine Geschichte. Er ist ein Mann mit übermenschlicher Kraft, aber getrieben von seinen eigenen Leidenschaften, einem ungestillten Ego und letztendlich der Tragik eines selbstverschuldeten Falls. Sein Leben von Simson, ich erinnere mich Simson nur aus der Kindersabbatschule, ja, wo er dieses Tor in Gaza auf den Hügel gebracht hat. Sein Leben steht als eindringliches Beispiel dafür, wie göttliche Berufung und menschliche Schwäche aufeinanderprallen können. Simson wird in einer Zeit geboren, in der Israel von den Philistern unterdrückt wird. Und noch vor seiner Geburt verheißt ein Engel seiner kinderlosen Mutter, dass ihr Sohn ein besonderer Retter sein wird. Er soll ein Richter sein, ein Retter. Er soll das Volk von dem Joch erretten. Er soll als Nazireer geweiht sein, so heißt es in der Bibel. Ein Mann, der sich Gott besonders hingibt und bestimmte Gebote befolgt. Er soll keinen Wein trinken, kein starkes Getränk, nichts Unreines essen und er soll seine Haare nicht schneiden. Und schon früh in seinem Leben zeigt sich seine übermenschliche Stärke. Doch seine Schwächen sind ebenso groß. Anstatt seine Berufung zu erfüllen, wird er von seinen eigenen Leidenschaften getrieben. Er tut das, was seinen Augen gefällt. Seine erste Ehe mit einer Philisterin endet im Chaos, Verrat und Rache, so dass Simson dann die Felder der Philister in Brand steckt. Immer wieder gerät er in Konflikte mit den Philistern, sei es durch persönliche Streitigkeiten oder durch spektakuläre Siege, die er erfährt. In Richter 15 erreicht seine Auseinandersetzung mit den Philistern einen neuen Höhepunkt. Nachdem seine Frau, also die erste Frau, einem anderen gegeben wurde, schlägt Simson mit roher Gewalt zurück und zündet, wie gesagt, die ganzen Felder der Philister an. Er schlägt zahlreiche Philister und wird schließlich, und das ist die Ironie der Sache, von seinem eigenen Volk an seine Feinde ausgeliefert. Und jetzt lade ich euch ein, die Bibel aufzuschlagen in Richter Kapitel 15. Ganz wichtig, immer offen lassen und immer schön mitlesen. Richter Kapitel 15. Die Israeliten, die Judäer, haben Simson jetzt quasi gefangen genommen und bringen ihn zu den Philistern. Vers 14. Richter 15, Vers 14. Richter Kapitel 15 und dort Vers 14. Und als er, also Simson mit den Judäern, nach Lehi kam, das ist ein Ort, jauchzten die Philister ihm entgegen. Ja, endlich haben wir Simson. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn und die Stricke seiner Arme, mit denen er gefesselt war, wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Vers 15. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, Da streckte er seine Hand aus, nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Und Simson sprach, jetzt kommt so ein kleines Gedicht von ihm, mit eines Esels Kinnbacken habe ich sie über den Haufen geworfen. Mit eines Esels Kinnbacken habe ich 1000 Mann erschlagen. Und als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und man nannte die Stätte Ramat Lehi, was übersetzt heißt Kinnbackenhöhe. Vers 18. Als ihm aber sehr dürstete, rief er den Herrn an und sprach, du hast solch großen Sieg gegeben durch die Hand deines Knechtes. Nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hände dieser Unbeschnittenen fallen? Da spaltete Gott die Höhlung im Kinnbacken, das Wasser herausfloss. Und als er trank, kehrte sein Geist zurück und er lebte wieder auf. Darum heißt der Ort Quelle des Rufenden. Die ist in Lehi bis auf den heutigen Tag. Mit ihrem Gefangenen im Schlepptau nähern sich also die Israeliten Lehi, wo der Feind sein Lager aufgeschlagen hat. Der Geist Jahwes, der Geist Gottes, ergreift Besitz von Simson, ja, so wie es im Text heißt, dass die Seile in seinen Händen zerschmolzen. Er greift sich einen frischen Kiefernknochen von einem Esel, der in der Nähe liegt, und tötet damit 1000 Mann. Die Beobachtung des Autors, dass der Kieferknochen frisch war, ist aus zwei Gründen von Bedeutung. Erstens bedeutet das, dass der Knochen noch nicht ausgetrocknet war und sich eigentlich als Waffe nicht geeignet hätte. Aber noch viel wichtiger ist, dass er frisch war. Bedeutet, dass er immer noch Teil einer Leiche war und als Teil einer Leiche galt, womit wir eine Verletzung seines Nazaräergelübdes hatten. Denn er durfte nichts Unreines essen, nichts Unreines anfassen. Und ein Kadaver ist unrein. Aber so erschlägt Simson nun diese 1000 Mann und mit typisch narzisstischem Flair verewigt Simson seinen sagenhaften Sieg über den Feind mit einem Gedicht, um seine Leistung zu feiern. Und dieses Gedicht besteht aus zwei Zeilen. Dort steht, mit dem Kiefernknochen eines Esels, einen Haufen, zwei Haufen. Steht im Hebräischen. Mit dem Kiefernknochen eines Esels habe ich 1000 Mann getötet. Und die Wirksamkeit dieser Verse beruht auf diesem poetischen Parallelismus, sondern auch auf einem Wortspiel, was Simson hier benutzt. Denn das Wort für Esel und Haufen wird im Hebräischen mit denselben Konsonanten geschrieben. Und obwohl das Lied in poetischer Hinsicht äußerst wirkungsvoll ist, ist es inhaltlich sehr pervers. Im Gegensatz zu dem Lied der Deborah im Richterbuch wird nicht ein Wort über Gott gesagt. Nicht ein Wort. Simson beansprucht alle Anerkennung für sich, was den Leser uns also fragen lässt, ob er sich überhaupt der Beteiligung Gottes in seinem Leben, in diesem Sieg, bewusst ist. Es gibt kein Wort über Gott, keine Dankbarkeit. Simson nimmt die Ehre hier für sich selbst. An dieser Stelle müssen wir uns die Frage stellen, wo in unserem Leben hat Gott uns gesegnet, uns durch Schwierigkeiten getragen, uns geholfen und wir haben vergessen, ihm die Ehre zu geben. Oft erkennen wir Gottes Wirken erst in unserer Not. Solange wir stark sind, unabhängig, erfolgreich, vergessen wir sehr schnell. Doch in unseren Schwächen, in unseren Momenten der Not, rufen wir dann zu ihm. Noch ein Gedanke. Die Leistung von Simson und dass er den Ort, an dem sie stattfand, Ramat Lehi, also Kiefernhügel umbenennt, ist sehr interessant. Kieferknochenhügel bezieht sich offenbar auf den Hügel, auf dem die Leichen der Philister liegen. Also die 1000 Leute, die er zu einem Haufen geworfen hat. Damit will sich Simson verewigen. Er will nicht vergessen werden. Und dieser Ort wird bis heute so genannt, steht es in der Bibel. Und dann kommt etwas, was ich sehr, sehr interessant finde. Da beweist der Autor sehr großen Humor. Der Hinweis auf Simsons Durst in Vers 18 kommt sehr unerwartet. Man muss schon zugeben, ja, mit einem Kiefernknochen 1000 Philister zu erschlagen, war wahrscheinlich eine körperlich außergewöhnliche Leistung und hat ihn wahrscheinlich auch sehr stark beansprucht. Aber gleichzeitig sehen wir, wie Simsons frühere körperliche Leistung eher den Eindruck vermitteln, dass wenn der Geist Gottes auf ihn herabkommt, dass das für ihn gar kein Problem war. Weil die Fesseln gehen wie Fäden auseinander, zerschmelzen in seinen Händen. Das ist gar kein Problem für ihn. Dieser Sieg über die Philister war für ihn mühelos. Und der Erzähler wählt seine Worte hier jedoch sehr sorgfältig, wenn er beschreibt, wie Simson zum ersten Mal zu Gott ruft. Zum ersten Mal in der ganzen Simson-Geschichte. Und während der Erzähler in früheren Zusammenhängen des Rufens, wo es dann heißt, und die Israeliten riefen zum Herrn, den Ausdruck Zaak benutzt, verwendet Simson hier nicht das Wort, was die Israeliten benutzen, sondern Kara, rufen, ganz einfach. Damit möchte uns der Autor uns signalisieren, dass es hier einen grundlegenden Unterschied zwischen der nationalen Krise gibt und seiner persönlichen. Hier geht es nicht um die Befreiung Israels oder dass er dem Volk Gottes irgendwas Gutes tun will. Simson hat hier eine persönliche Krise. Er ist durstig. Er ist durstig. Und wir können Simson hier dafür applaudieren, dass er endlich seine Abhängigkeit von Gott erkennt. Und auf den ersten Blick scheint Simsons Gebet auch fromm zu sein. Doch tatsächlich deuten mehrere Merkmale darauf hin, dass er sich etwas anmaßt. Und zwar, dass er der zweite Mose ist. Ich bin der Retter, ja? Also erstens was Komisches, er betet erst, wenn er durstig ist. Ja? Zweitens interpretiert er seine Rolle als die eines Retters und als Knecht Gottes, ja? Als Diener Jahwes. Er bezeichnet sich als zweiten Mose. Und so beeindruckend diese Zusammenhänge auch sein mögen, der Ton von Simsons Gebet wirft ernsthafte Fragen auf. Zu seiner Ehre erkennt er die Rolle Gottes bei seiner Befreiung an. Aber sein Appell an Gott klingt wie eine unverschämte Ansprache. In Übereinstimmung mit seinem egozentrischen Leben, mit seiner egozentrischen Lebenseinstellung im Allgemeinen und der mittlerweile übernommenen Philisterethik klingt Simsons Bezeichnung hier als Diener Jahwes äußerst hohl und besonders aus seinem Mund. Selbst dieses Kommentar wörtlich im Hebräischen steht dort: Du bist es, der durch die Hand deines Knechtes diesen großen Sieg gegeben hat, ist eigennützig, als ob er die Anerkennung verdient hätte. Aber noch schwerwiegender ist, dass sein Gebet genauso narzisstisch ist wie seine Lebensweise. Er ist weit davon entfernt, sich um das Schicksal seines Volkes zu kümmern, noch seine Arbeit zu erledigen oder geschweige denn um die Ehre Gottes zu kämpfen. Seine Absicht in diesem Gebet ist rein persönlicher Natur. Er ist durstig. Er ist durstig. Und wenn er nicht trinkt, stirbt er. Und er möchte seinen eigenen Tod abwenden, um eine Gefangenschaft durch die Philister zu vermeiden. Boah, was wäre das für eine Schande für ihn? in die Hände dieses unbeschnittenen Volkes zu fallen. Und wir müssen uns überlegen, warum kommt auf einmal diese Sorge vor Verunreinigung und ritueller und diese rituellen Fragen? Er hat ein paar Verse davor eine Philisterin geheiratet. Und jetzt sorgt er sich darum, dass die Philister ihn anfassen können und ihn gefangen nehmen? Oh. Wo ist diese Sensibilität für Verunreinigung, als seine Eltern gegen seinen Wunsch protestierten, diese Frau zu heiraten? Und wir sehen, Simsons Motive sind völlig egoistisch. Obwohl Simson selbstzentriert handelt, und das ist ein ganz großes Rätsel für mich, antwortet Gott auf sein Gebet. Er spaltet eine Höhlung im Kinnbacken und Wasser fließt heraus. Simson wird gerettet. Er kann seinen Durst stillen. Was bedeutet das für uns? Und das ist etwas, muss ich gestehen, das ist für mich auch bis heute ein großes Rätsel. Was bedeutet das für uns? Es zeigt uns Gottes unverdiente Gnade. Selbst wenn unsere Motive nicht immer rein sind, selbst wenn wir erst in der Not zu Gott rufen, bleibt er treu, weil es sein Wesen ist. Ich lade euch ein, jetzt noch Jakobus 1, Vers 5 zu lesen, aber behaltet den Finger bitte bei Richter 15. Wir lesen jetzt gleich noch weiter. Also Jakobus 1, Vers 5. Jakobus 1, Vers 5. Jakobus 1, Vers 5, und dort steht: Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, oh, das kommt bei uns allen vor, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. So wird es euch gegeben werden. Was ist das für ein Gott? Hattet ihr schon mal so eine Situation in eurem Leben, wo ihr im Prinzip, ich formuliere es mal hart, so gottlos gelebt habt, ja, und dann irgendwie kommt eine Situation, wer denkt, ja, eigentlich wäre gut, wenn ich mal beten würde und euch dann schämt zu beten, weil er denkt, was habe ich denn die ganze Zeit hier gemacht? Ich schäme mich jetzt zu beten. Dieser Vers sagt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf. Gott macht uns keinen Vorwurf. Ja, guck mal, du hast jetzt 3 Monate keine Ahnung was gemacht, ja? Oder du hast jetzt seit einem halben Jahr die Bibel nicht aufgeschlagen. So ist Gott nicht. Gott ist treu. Und so war Gott auch bei Simson. Obwohl Simson alles falsch gemacht hat. So narzisstisch und egoistisch wie Simson. Es gibt niemanden, der egoistischer sein kann als Simson. Kurz nach diesen Ereignissen mit dieser kleinen Durstgeschichte trifft er auf Delila, eine Frau aus dem Tal Sorek, die zur Schlüsselfigur seines Falls wird. Die Philister bestechen sie mit einer enormen Summe Geld, um das Geheimnis seiner Kraft herauszufinden. Delila versucht wiederholt, ihn zu überlisten, indem sie ihn nach der Quelle seiner Stärke fragt. 3-mal gibt Simson ihr die falsche Antwort. Er behauptet, er würde seine Kraft verlieren, wenn man ihn mit 7 frischen Sehnen oder mit Seilen oder man sein Haar in so einen Webstuhl reinflechten würde. Und jedes Mal testet Delila diese Aussage. Ihr habt die Geschichte bestimmt schon mal gelesen. Indem sie ihn fesselt und genau das tut, was er ihr gesagt hat, und dann die Philister herbeiruft. Doch Simson kann sich immer wieder befreien. Und ich habe es bei den Jugendlichen oben auch schon gesagt. Und der Leser und ich stellen sich die Frage, Simson, was ist los mit dir? Bist du eigentlich dumm? Warum erkennst du es nicht? Simson, sie versucht dich doch hier zu täuschen. Dreimal hat sie schon gemacht. Lass uns lesen, Richter 16, Vers 16. Als sie, das ist Delila, aber mit all ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele sterbensmatt. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr, es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleibe an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, sodass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Vers 18. Da nun Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz aufgetan hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen, kommt noch einmal her, ja, kommt noch einmal her. Was ist für eine, der Autor hier vom Richterbuch erweist großen Humor. Denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten ihr das Geld in ihre Hand mit. Und sie ließ ihn, also Simson, einschlafen in ihrem Schoß und rief einen und schnitt ihm die 7 Locken seines Hauptes ab. Und sie fing an, ihn zu bezwingen, sodass da war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie sprach, Philister über dir, Simson, wach auf, Simson! Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich will frei aufstehen, ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe, und will mich losreißen. Aber er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Da ergriffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten. Und er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Simsons Wille ist endgültig gebrochen. Wir haben im Text gelesen, er hat ihr alles erzählt. Er hat ihr seine Seele entblößt. Und zum ersten Mal antwortet Simson offen und stellt eine direkte Verbindung, die er noch nie getan hat, in keiner Weise, nirgendwo im Text, zwischen seinem ungeschnittenen Haar und seiner Stärke her. Aber Simson ist nicht zufrieden, dass er ihr nur das sagt, sondern er sagt noch Folgendes. Und zwar wie jemand, der Perlen vor die Säue wirft, auch wenn Simson es hier auf eine verschleierte Weise tut, teilt er diesem Agenten und Vertreter der unbeschnittenen Philister Delila die Wahrheit mit, dass seine Stärke nicht von seinen Haaren kommt, sondern von Gott. Er war schon vor seiner Geburt ein Nazaräer Gottes, ein Berufener. Und Simsons größtes Problem war nicht, dass er sein Gelübde bewusst brechen wollte, sondern dass er es gar nicht ernst nahm. Das war ihm egal. Seine besondere Berufung war für ihn kein heiliger Auftrag, sondern etwas, mit dem er nach Belieben spielen konnte. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Seine Stärke, seine Beziehungen und selbst seine Verbindung zu Gott betrachtete er als selbstverständlich an, bis er alles verloren hat. Und diese Haltung kann auch eine Gefahr für mein Leben sein. Wie oft nehme ich meine eigene Berufung, meine Gaben oder meinen Glauben als selbstverständlich hin? Gott hat mir, und nicht nur mir, uns allen, Fähigkeiten, Chancen und besondere Aufgaben in meinem Leben gegeben. Aber nutze ich sie wirklich für ihn oder spiele ich damit nur rum? Vielleicht gibt es Dinge, die ich zu leichtfertig behandle. Mein Glaube. Ist es wirklich eine Herzenssache oder nur eine Tradition? Meine Beziehungen. Gehe ich achtsam mit den Menschen um mich herum um oder sehe ich das als selbstverständlich an? Meine Gaben und Talente. Setze ich sie für Gottes Ehre ein oder nur für mich selbst? Simsons Geschichte zeigt mir, dass Gottes Geduld groß ist, aber dass er meine Berufung nicht gegen meinen eigenen Willen erfüllt. Wenn ich meinen Glauben nicht ernst nehme, wenn ich meine Gaben vergeude oder meine Verantwortung leichtfertig behandle, kann es sein, dass ich irgendwann, genau wie Simson, an einem Punkt stehe, an dem ich erkenne, was ich alles verloren habe. Zurück zum Text. In einem höchst bedeutsamen Moment, wo Simson Delila erzählt, woher seine Stärke kommt, bezieht sich Simson auf die Gottheit mit einer allgemeinen Bezeichnung. Er sagt nicht Yahweh, ja, wo in der Bibel alles mit Großbuchstaben geschrieben wird, sondern er sagt Elohim. Die Philistergötter wurden auch als Elohim bezeichnet. Dementsprechend könnte er, was Delila betrifft, ein asketischer Anhänger eines beliebigen Gottes sein. Seht ihr, wie leichtfertig er damit umgeht? Das Tempo der Erzählung verlangsamt sich weiter, während sich die Auflösung dieses, ich habe es vieraktigen Dramas, sich langsam nähert. Dreimal hat sie ja schon hinters Licht geführt, jetzt kommt das vierte Mal. Der Erzähler lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf Delila, indem er detailliert auf ihre Handlungen eingeht. Und dabei beobachten wir eine dramatische Machtverschiebung vom starken Mann zu seiner Geliebten. Simson ist gefallen. Und die eigentliche Tragödie ereignet sich nicht, als Simson von den Philistern überwältigt und gefoltert wird, sondern als Simson dieser einen heidnischen Frau sein Innerstes offenbart hat. Der Höhepunkt dieser tragischen Geschichte wird durch den geschickten Einsatz der direkten Rede durch den Erzähler noch eindrucksvoller. Wie pathetisch klingt es, wenn er sagt, ja, er wacht auf und sagt, ich werde wie bisher hinausgehen und mich befreien. Ich habe es ja immer so gemacht, weil sein Leben genauso aussah. Er kam und ging, wie es ihm gefiel. Niemand hat ihm gesagt, was er tun oder lassen darf. Bis jetzt. Eine Beziehung hat ausgereicht. Und den wichtigsten Kommentar behält sich der Erzähler jedoch für sich selbst. In Vers 19 hatte er bereits festgestellt, dass Simsons Kraft ihn verlassen hatte. In Vers 20 verkündete er nun die viel tragerische theologische Realität. Simson wusste nicht, dass Gott Jahwe ihn verlassen hatte. Er wusste es nicht. Von Gott verlassen zu werden, ist das schlimmste Schicksal, das Simson erleben kann. Nun hat der von Gott ausgewählte Vertreter Jahwes ihn, Gott, verloren. Simsons Spiel ist vorbei. Ein ganzes Kapitel 16 lang, hat er mit seinem von Gott gegebenen Talent gespielt. Nun muss er feststellen, dass er alles vergeudet hat. Und als diese Simson-Saga ihren Höhepunkt erreicht, kommt die Ironie in seinem Leben voll zum Tragen. Übrigens, Simson, der Name, kommt vom hebräischen Wort Shem, was Sonne heißt. Und Shimshon ist kleine Sonne. Und Delila kommt vom hebräischen Laila, Nacht. Also kleine Sonne und Nacht. Über Nacht verwandelt sich dieser Mann von einem, dessen Leben vom Sehen bestimmt war, und dessen Handlung davon abhängig war, was in seinen eigenen Augen für richtig hielt, in einen Blinden mit ausgestochenen Augen. Über Nacht wird der Mensch, der sein Leben damit verbracht hat, andere zu beleidigen und zu demütigen, zum Objekt ihrer Demütigung. Über Nacht verwandelt sich ein Leben, in dem er kommen und gehen kann, wie es ihm gefällt, in ein Leben in Ketten und Gefangenschaft. Über Nacht wird ein Mann mit der höchsten denkbaren Berufung, der von Gott beauftragte Befreier Israels, auf den niedrigsten denkbaren Posten herabgeworfen. Er muss für andere im Gefängnis Mehl mahlen. Simsons Sonne ist untergegangen. Liebe Gemeinde, die Geschichte Simsons ist eine der tragischsten in der ganzen Bibel. Ein Mann mit einer göttlichen Berufung, mit übernatürlicher Kraft, mit unzähligen Chancen, doch am Ende steht er blind, gebrochen und gedemütigt da. Warum? Weil er seine Berufung nicht ernst genommen hat. Simsons eigentliche Niederlage geschah nicht, als die Philister ihn fesselten. Sie geschah in seinem Herzen. Er spielte mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Er dachte, er könne immer wieder aufstehen und immer wieder weitermachen. Simsons Geschichte ist eine Warnung für uns alle. Gott ruft uns, aber es liegt an uns, unsere Berufung ernst und mit Demut anzunehmen. Lasst uns nicht so leben, als hätten wir unbegrenzte zweite Chancen. Lasst uns nicht so tun, als könnten wir immer wieder nach unseren eigenen Maßstäben handeln, ohne Konsequenzen zu erwarten. Simson erkannte seinen Fehler erst, als er blind und in Ketten war. Lasst uns nicht abwarten. Lasst uns nicht warten, bis unsere Fehler uns zu Gefangenen machen. Lasst uns heute unser Leben Gott ganz neu hingeben. Mit Ernst, mit Hingabe und mit ganzem Herzen. Amen.